Seelenfutter, Folge 151. Von Zuckerwatteschiffen und Rosen aus der Steiermark. Gedichte von Dinscher Gütschetter und Peter Rosecker.
Abends fahren Schiffe vor den Fenstern, ich sehe sie. Gefüllt mit Schokobonbons, Paradiesäpfeln, Zuckerwatte.
Lecker, denke ich da. Ich meine, ich ernähre mich ja quasi auch nur von Zucker. Hallo und herzlich willkommen bei der 151. Seelenfutter-Folge, wo man so richtig so ein bisschen an den Zähnen kribbeln spürt vor lauter Zucker. Aber was auch verheißungsvoll klingt, oder? Was
sag mal, wo kribbelt's bei dir an den?
Ja, an den Zähnen. Also wenn dieses, kennst du das, wenn man in Zuckerwatte oder auch bei diesen Zuckeräpfeln, bei diesen Paradiesäpfeln vom Jahrmarkt, wenn ich da reingebissen habe, war so süß, dass das wirklich meine Zähne so ein bisschen zusammengezogen hat. So ein bisschen wie Salz. So reagieren meine Zähne auch, wenn ich in was ganz Süßes beiße.
Also meine sind irgendwie
zuckergestellt.
Die spüren nicht so viel. Also. Ja. Aber lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, ist lecker. Es auf jeden Fall. Und ja. Also ein hochkalorischer Einstieg zu 151 Folge. Ich bin doch ein bisschen durchgeschüttelt vom letzten Mal. Da ging es ja sozusagen poetisch wild zur Sache. Hier wird es kulinarisch.
Ja, auch. Aber
wobei, nein, nachher nicht.
Nein, aber, natürlich
aber
nicht.
Jetzt, aber jetzt zum Einstieg.
Zum Einstieg, genau.
Ich freue mich sehr. Läuft
an das Wasser im Mund zu sehen.
Hallo ihr da draußen.
Hallo, hallo, hallo. Ja, wir hatten ja gerade ganz kurz Hallo gesagt. Wir, das sind Friedemann Margot, dessen Stimme ihr gerade gehört habt, der weniger sensible Zähne zu haben scheint als ich. Ich bin Susanne Gasowski, Friedemann Margot, Pastor in Husum und ich Autorin in Hamburg. Wir machen jetzt zum 151. Mal diesen kleinen, aber feinen Podcast, in dem wir uns Gedichte gegenseitig vorstellen und dazu Bibelworte stellen und jedes Mal passieren aufregende Dinge, oder? Jedes Mal.
Huiuiui. Und du hast heute ein Gedicht mitgebracht. Das ist in der Tat besonders, sehr besonders im Gedicht, im Dichter, im überhaupt, du musst mal loslegen.
So ist es.
Bin super gespannt.
Ja, ja, also ich finde auch, es ist wirklich besonders, es ist auch besonders, wie ich zu diesem Gedicht gekommen bin. Meine Schwester, wo soll ich anfangen? Also ich bin ja aus dem Rheinland. Ich weiß nicht, die eine oder der andere wissen das schon.
Wir hört haben das, man, das, hört man, merkt man.
Man hört es auch manchmal ein bisschen.
Liest ja, aber wie ein offenes Buch.
Genau, aber wir haben auf jeden Fall schon darüber gesprochen, im Rheinland geboren. Und Dinscher Gütschetter ist ebenfalls ein Rheinländer. Im rheinischen Nettetal ist er geboren. Ach, 1979. Sohn türkischer Einwanderer, die in den 1960er Jahren als Gastarbeiter gekommen sind, wie so viele. Und auf den Autoren bin ich aufmerksam geworden durch meine Schwester. Sie brachte nämlich bei ihrem letzten Besuch ein Buch mit und sagte, Susanne, das musst du lesen. Jeder Satz ist eine Sensation, ist ein Knaller, hat sie wortwörtlich gesagt. Jeder Satz ein Knaller. Und sie hat vollkommen.
Deine Schwester, muss man jetzt sagen, kommt natürlich wie du auch aus dem Rheinland.
So ist es.
Und so, also da ist Begeisterung nicht offen zutage.
So, ja, wir werden sie machen aus unseren Gefühlen keinen Hehl. Genau.
Bitte,
so.
bitte. Und du hast mir ja davon erzählt und diese Leute, dieses Frohlocken ist hier auch so durchs Telefon geknallt. Also, dass da so was Tolles entstanden ist. Dieses Buch will ich auch lesen übrigens.
Unbedingt. Unser Deutschlandmärchen heißt es, ist jetzt gerade erschienen. Vielleicht noch kurz zum Autor selber, hat schon als Kind gelesen und Geschichten geliebt, aber Sohn aus türkischer Gastarbeiter. Die Eltern haben gesagt, Junge, lern erstmal was Anständiges. Er hat seinen Realschulabschluss gemacht und danach hat er Werkzeugmacher gelernt und dann als Gabelstaplerfahrer gearbeitet und sein Brot verdient. Und die Eltern waren heilfroh, dass er in Lohn und Brot war. Sie haben selber wirklich einen langen, langen Weg gehabt aus der Türkei hierher und mussten sich natürlich wie alle anderen auch etablieren. Aber Dinsche hat weiter gelesen und angefangen auch zu schreiben und hat 2011 seinen eigenen Verlag, den Elif Verlag, gegründet, was ich auch völlig faszinierend finde. Und seitdem verlegt er auch Lyrik in diesem kleinen, aber feinen Verlag.
Abgefahren.
Völlig abgefahren. Für den er Spenden sammelt, für den er als Gabelstaplerfahrer weitergearbeitet hat, immer halbtags, um den kleinen Verlag zu finanzieren. Und danach ist er auf der Suche gewesen nach Autoren und hat selber geschrieben. Und er hat zwei Gedichtbände veröffentlicht. Der zweite, daraus habe ich sozusagen den Text mitgebracht. Der zweite heißt Mein Prinz, ich bin das Ghetto. Und für diesen Gedichtband hat er im Mai 2022 im Breisgau den Peter-Huchel-Preis gewonnen. Seine Sprache ist wirklich aufregend. Und ich zitiere nochmal meine rheinländische Schwester. Jeder Satz ein Knaller. Und dieses Gedicht, finde ich es wunderschön, was ich uns heute mitgebracht habe, aber noch besser erschließt es sich eigentlich, wenn man dann den ganzen Gedichtband gelesen hat, was ich natürlich nicht hier jetzt nicht tun kann.
Schade
aber ich
auch.
Kann das es nur so allen wärmstens ans Herz legen. Mein Prinz, ich bin das Ghetto Elif Verlag. Es ist wirklich eine Entdeckung. Und an seinem ersten Roman, unser Deutschlandmärchen, hat er 10 Jahre geschrieben. Und er hat es bebildert. Es ist die Geschichte seiner Großmutter, seiner Mutter. Er hat seiner Mutter wirklich ein Denkmal gesetzt, Fatma, mit diesem Buch. Er nennt es selbst ein Mutter-Sohn-Duett. Und ich habe noch nie eine solche Schilderung eines muslimischen Frauenschicksals oder muslimischer Frauenschicksale gelesen wie in diesem Buch. So wunderbar, so besonders, so respektvoll, so liebevoll. Er hat das Ganze auch illustriert mit Fotos und eigenen Zeichnungen. Es ist ein kleines Kunstwerk, dieses Buch, kann ich nur sagen. Und so ist auch ein bisschen mein Prinz, ich bin das Ghetto. Also was er macht, ist aufregend und überhaupt nicht angepasst und neu und anders. Und ich habe das in dieser Form noch nicht gesehen, noch nirgendwo anders gesehen. Und was ihn treibt, ist, wie kann es anders sein, die Suche nach den Wurzeln seiner Herkunft, seine Wurzeln, seine familiären Bindungen zu verstehen, wo komme ich her, was ist passiert, was macht es so schwer, sich auch, oder was hat es meinen Eltern auch so schwer gemacht, sich auf etwas Neues einzulassen, was ist eigentlich bei mir in meinem Zwischenreich, in dem ich aufgewachsen bin, zu Hause haben wir einfach anders gegessen, alles sah anders aus, und wenn ich rausging, bin ich, also dieser Clash of Culture, wenn ich draußen war, bin ich mit einer völlig anderen Lebensweise konfrontiert gewesen. Und dafür findet er Worte, Sätze, Ausdrucksformen, die sind bemerkenswert. Und gerade in solchen Zeiten, in denen wir wieder darüber sprechen, wie schwer Integration ist, wie aufreibend und was kann eigentlich alles schiefgehen, finde ich, sind die Bücher von Gücüta erhellend und vielleicht auch ein Schlüssel zum Verstehen. Wäscht, bis da.
Ich höre dir völlig zu. Ja. Ich höre dir völlig zu. Jawohl, ja. Also ich glaube, wir haben alle verstanden und werden uns diesen Roman besorgen und die beiden Lyrikbände. Lass aber vorher noch einmal hören. Also, weil
unbedingt, natürlich. Ich wollte jetzt hier nicht, entschuldige, es hat mich weggetragen und ich werde natürlich dieses Gedicht jetzt vortragen. Es hat mich wirklich, er trägt mich wirklich weg. Also ich habe, ich glaube, dass dieses Gedichtband habe ich in einer halben Zugfahrt verschlungen. Würde ich so eine Flasche Wasser auf Ex trinken. Gut. Also, mitgebracht
Du findest ganz gut, ne?
Das merke ich schon. Ganz gut, genau. Mal gucken, was ihr sagt. Mal schauen, was ihr sagt. So. Also, abends fahren Schiffe aus dem Gedichtband Mein Prinz, ich bin das Ghetto und es geht so. Abends fahren Schiffe vor den Fenstern. Ich sehe sie. Gefüllt mit Schokobonbons, Paradiesäpfeln, Zuckerwatte. Nein, tauche nicht ins Meer, Junge. Die Bojen trügen. Nicht denen hinterher schauen. Zeitlos schlüpfen. Den ersten Verrat üben. Aber eine andere Vergangenheit habe ich nicht. Dinja Gütschitter.
So, Leute, ihr merkt, sie hat ja nicht zu viel versprochen. Das ja. Müssen wir uns mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, finde ich. Die Schokobonbons, Paradiesäpfel, Zuckerwatte und was da drumherum zu finden ist. Ich finde es schon ein sehr, sehr besonderes Gedicht. Also unkonventionell ist jetzt irgendwie bla bla. So. Es ist wirklich einzigartig, es ist voller Eindrücke, voller Fragen in mir,
ja.
Provokant, rätselhaft, spannend, ja, alles, was es braucht.
Ja, also wenn deswegen habe ich so ausgeholt, auch wenn man weiß, was wonach er sucht, dann ist mein allererstes Bild der Junge im Bett, der abends kurz vorm Einschlafen die Schiffe gefüllt mit allen Köstlichkeiten des Morgenlandes an sich vorbeirauschen sieht. Schokobonbons, Paradiesäpfel, Zuckerwatte, alles im Überfluss. Dinge, die ihn vielleicht erinnern, in ein Schlaraffenland führen. Dass er sozusagen vielleicht mal kennengelernt hat, von dem er vielleicht ahnt. Und dann gibt es, ich lese das als Dialog, ja. Das und dann gibt es plötzlich eine Stimme, die sagt: Nein, nein, tauch nicht ins Meer, Junge. Das, was du da träumst, die Bojen, die du dann möglicherweise besteigen willst, die trügen. Schau dem nicht hinterher. Sondern, und das ist ja bemerkenswert dann, zeitlos schlüpfen. Komme sozusagen ohne Vergangenheit, ja, in eine Gegenwart, und übe damit den ersten Verrat üben und übe damit den ersten Verrat. Und dann wieder diese andere Stimme, die sagt, aber eine andere Vergangenheit habe ich nicht. Das bin ich, das macht uns und das macht mich aus. Das ist für mich all das ist für mich in diesem Gedicht. Diese Zerrissenheit zwischen zwei Welten so besonders auf in fünf Zeilen gebracht.
Also ich bin da sofort dabei, dass das ein Zwiegespräch ist oder unterschiedliche Perspektiven deutlich werden. Aber ich glaube eher dialogisch, weil auch Widerspruch darin.
Genau, es ist auch Widerspruch darin. Genau.
Dieses erste Bild hat etwas sehr Idyllisches. Also die Schiffe vor dem Fenster. Du kennst das wahrscheinlich jetzt. Als neue Hamburgerin, ich habe vor Augen ein Haus der Diakonie in Rendsburg, das direkt am Kanalufer ist. Und da sitzt du und hast Besprechungen oder unterhältst dich mit jemandem und dann fahren diese riesen Containerschiffe am Fenster längs. Das ist toll. Und da kommst du ins Träumen und hast eine Fernweh und eine Freude da drin. Und die dritte Zeile holt einen ziemlich unsanft wieder zurück.
Genau. Genau. Ja, ja. Und er holt einen unsanft zurück und sagt, trifft er nicht ab. Und dann wird es in der vierten Zeile ganz konkret. Und ja, man muss sagen, Also da wird es dann fast moralisch, ja, den ersten Verrat üben. Mhm. Das ist schon wow, ja. Also wenn ich mich sozusagen dem nicht hingebe, ja, und dem nicht hinterher schaue und sozusagen nicht mich dann nicht treiben lasse, dann ist das nicht nur ich habe keine Lust auf Tagträume und versuche in der Gegenwart zu bleiben. Nein, ich übe Verrat.
Und zwar das ist besonders, war das eigentlich auch besonders. Das ja. Träumen, dieses Hinterhersehnen und leichte pavlovsche Reflexe haben, so eigentlich das eher als Verrat angesehen werden könnte, aber nein, also diesen Traum abschütteln,
ja,
das wird hier als Verrat geschrieben. Übrigens nochmal zu den Schiffen, also jetzt, nachdem du das beschrieben hast, denke ich eher an die Flussschifffahrt auf dem Rhein. Mhm. Und da kannst du ja vom Ufer reingucken in diese Schiffe. So da, also
du meinst die Binnenschiffe, ne?
Ja. Die Hochseefahrt hat dann ja 18 Stockwerke gestapelte Maersk-Container. Mhm. Und du hast keine Ahnung, ob da drin jetzt Maschinengewehr oder Äpfel aus Neuseeland liegen. Und in die Flussschiffe kannst du reinschauen, siehst da die Bonbons und die Zuckerwatte. Das fand ich übrigens nochmal, muss ich mir nochmal einen wegschmunzeln. Lass uns mal bei dem Verrat bleiben. Worin siehst du das? Du hast es mit dem zeitlos Schlüpfen, also sozusagen zur Welt kommen ohne Vergangenheit haben zu wollen. Mhm.
Ja, und ich glaube, also diese Wurzeln seiner Familie, also dieses brachiale Loslassen dessen, was man gehabt hat und Aufbrechen aus einer Perspektivtieflosigkeit heraus oder aus einer Sehnsucht heraus, es besser haben zu wollen, das hat ja sehr, sehr viele in den 60er Jahren, so eben auch seine Familie und seine Eltern nach Deutschland gebracht. Und es war aber sehr klar, da irgendwas funktioniert da nicht. Ja, also viele haben sich angepasst, aber eben auch um einen hohen Preis, nämlich um den Preis, sich sozusagen mit ihrer Herkunft nicht mehr wirklich sichtbar zu machen, sondern sich sehr, sehr zu assimilieren oder aber in so eine Parallelwelt abzutauchen. Ich denke da zum Beispiel eben ins Ruhrgebiet. Ich weiß nicht, ob du die kennst, diese wilden Schrebergärten, die es im Ruhrgebiet gibt, die fest in der Hand vieler muslimischer, gerade auch türkischer Familien sind, die in den 60er Jahren als Gastarbeiter dorthin kamen und diese Gärten immer noch pflegen. Und das ist wirklich wie, da merkt man einfach, welche, wenn gibt es einfach ganz andere Traditionen und Gerüche und bräuchte es eine Parallelwelt, die sich da auftut, eine sehr friedliche, in diesen wilden Schrebergärten im Ruhrgebiet. Aber das, was er beschreibt, dieses zeitlos Schlüpfen dann der zweiten Generation, zu der er ja gehört, die dann versuchen, sich noch stärker anzugleichen und zu assimilieren, die Schulabschlüsse machen, die Berufe erlernen dort und die funktionieren wollen. Also das war ja auch sein Wunsch, obwohl ihn eigentlich die Literatur fasziniert, dann Werkzeugmacher zu lernen und Gabelstapler zu fahren, weil seine Mutter sagt, Junge, mach mal was Anständiges. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Schicksal der zweiten Generation. Dann, die so ein wenig zwischen Baum und Borke hängt und merkt, dass dieses Abschütteln der Herkunft auch so ein bisschen Verrat ist, weil es nicht sonderlich en vogue ist zu sagen, die Fatma, die Mama zu Hause trägt doch Kopftuch und die Oma spricht gar kein Deutsch. Ja, das hat man damals, oder hat man immer, es ist glaube ich immer die große Hemmschwelle, ja.
Totales Loyalitätsdilemma,
genau.
Weil die Familie loszulassen geht nicht, aber bei ihr zu bleiben mit dem ganzen Herzen ja. geht auch nicht. Du erinnerst dich an Aleph Tekinay.
Ja.
Das ist schon lange her. Ich weiß gar nicht genau, wann wir ihr Gedicht dazwischen hatten. Das mit den Koffern jeden Tag.
Genau.
Packe ich den Koffer
ja.
ein und dann wieder aus. Irgendwie so. Genau. Das dieses dazwischen sein und keinen richtigen Ort haben und deswegen eigentlich immer falsch sein. Vielleicht ist das, was mit dem Verrat beschrieben ist.
Und zwar der erste Verrat, ne? Das scheinen ja dann noch einige zu folgen, ne? Ja. Mhm. Ich glaube ja. Und dann finde ich.
Aber eine andere Vergangenheit habe ich nicht.
Ja. Ja. So ist es.
Sehr stark. Also ich finde, und das meinte ich damit, also das Verratmotiv ist eine Provokation und es endet irgendwie sehr fragend, sehr in der Luft hängend, schwebend und macht dadurch Räume auf, in denen ich eintrete in seine Wort- und Gedankenwelt.
Und in ganz seine wunderbar. Welt, ja. Finde ich auch. Sehr schön. Du hast ein wunderbares Bibelwort dazu gestellt.
Ja, das muss ich einmal vielleicht noch mal sagen. Also wir stellen assoziativ zu den Gedichten, die wir finden, jeweils zum Gedicht der anderen ein Bibelwort, das nicht den Text deuten will oder ihn irgendwie umarmt oder vereinnahmen will, sondern so assoziativ daneben steht. Weißt du, zu welcher Religion er gehört, ob er eine Religion hat?
Darüber haben wir nicht gesprochen, nein.
Aber er schließt sich nicht. Also weil du sagtest, muslimische Mutter, also Psalm 90, ich will es nur mal sagen, die Psalmen sind ja für Muslime auch heilige Texte, weil die, also David ein wichtiger Prophet ist, der die meisten Psalmen gedichtet hat, aber der Psalm 90 wird Mose zugeschrieben und der ist ja nun in der Tat auch ein großer Prophet. Also deswegen stellen wir das da einfach mal dazu. Der Psalm 90, wir haben schon ab und an mal von ihm einen Vers gehabt,
ja.
beschäftigt sich sehr mit der Abschiedlichkeit und der Endlichkeit und hat so einen weisheitlichen Blick auf das Leben und seine Begrenztheit. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom, heißt es da. Gott lässt die Menschen leben dahinfahren wie einen Strom. Und das habe ich so assoziiert zu den Schiffen, die auf dem Fluss da so hinfahren und auch dann davonziehen. Und irgendwie es fließt weiter und ich kann es nicht festhalten, daran so aufgenommen ist.
Sehr schön. Dazu stelle ich noch einmal den Text.
Ja.
Abends fahren Schiffe vor den Fenstern. Ich sehe sie, gefüllt mit Schokobonbons, Paradiesäpfeln, Zuckerwatte. Nein, tauche nicht ins Meer, Junge. Die Bojen trügen. Nicht denen hinterherschauen, zeitlos schlüpfen, den ersten Verrat üben. Aber eine andere Vergangenheit habe ich nicht. Ja.
Toll. Ja, vielen Dank. Eine wirklich spannende Entdeckung, Dinche Gücete. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne.
Das wird mich, glaube ich, noch mehr beschäftigen und andere auch, sehe ich schon. Ich habe dazu einen Text gestellt, der ein bisschen älter ist, aus dem 19. Jahrhundert stammt, von Peter Rosecker. Und wir werden mal gucken, wie der so zusammenpasst damit. Peter Rosecker ist 1843 geboren in der Steiermark, in Alb. Damals Kaiserreich Österreich, 1918 gestorben in Krieglach. Auch österreichisches Kaiserreich, also Österreich-Ungarn, auch Steiermark. Also in diesem Heimatgebiet ist sein Leben dann auch zu Ende gegangen. Und über ihn wird gesagt, er ist ein Waldbauernbub gewesen. Und jetzt finde ich, sind ein paar ganz spannende, fast zufällige, vielleicht zufällige Bezüge zu Dinche Gücete da. Also ist im Wald groß geworden. Der Vater ist Analphabet gewesen. Peter hat sich sein Bildungsleben hart erarbeiten müssen. Ich glaube, das ist bei Dinscher auch so gewesen. Also der hat nur ein paar Jahre Schulunterricht gehabt. Relativ spät, erst mit 15 überhaupt zur Schule gegangen. Der sollte Pfarrer werden, das war zu teuer. Er sollte Bauer werden, dafür war er zu schwach. Dann wurde er Schneider. Das ist auch so für die klassische Schriftstellerlaufbahn ein ganz kleiner Umweg, so ähnlich wie Gabelstapler. Ja. Er hat beim Wanderschneider gelernt und ist dann Schneider gewesen, hat ein kleines Einkommen davon nur gehabt. Also die Schneider sind ja, glaube ich, sprichwörtlich, haben die keine Kohle. Und von dem wenigen Geld, das er hatte, hat er sich Bücher gekauft und Bücher gekauft. Und hat gelesen und ist irgendwann entdeckt worden von einem Journalisten und hat Förderer bekommen, also einen, vor allen Dingen ein Industrieller aus dem Brauereigeschäft, und ist dann nochmal in die Schule geschickt worden nach Graz, hat nebenbei gearbeitet als Bibliothekar, ist also sozusagen wirklich als Assistent in die Welt der Buchstaben so reingetaucht. Er hat dann studiert Germanistik, ein Reisestipendium bekommen nach Deutschland, Holland, Schweiz, Italien und ist ein richtig erfolgreicher Schriftsteller geworden. Hat davon gut leben können und hat sich dann, nachdem es wirklich lief mit dem Buchverkauf, seinen Traum von einem Waldbauernhof wieder erfüllt und ein Landhaus eben in Krieglach in der Steiermark erworben, ist damit 74 Jahren verstorben. Das Gedicht, das ich mitgebracht habe, ist nach 1888 entstanden, heißt Ein Freund ging nach Amerika, veröffentlicht 1911 in dem Gedichtband Mein Lied. Also es ist entstanden, ich will das nochmal, die Jahreszahl sagt ja eigentlich nichts, aber nach der dritten großen Auswanderungsbewegung, ja, aus dem deutschsprachigen Raum nach USA. Ein Freund ging nach Amerika, ist die Überschrift. Und das geht so. Ein Freund ging nach Amerika und schrieb mir vor einigen Lenzen: Schicke mir Rosen aus Steiermark, ich habe eine Braut zu bekränzen. Und als vergangen war ein Jahr, da kam ein Brief gelaufen: Schicke mir Wasser aus Steiermark, ich habe ein Kindlein zu taufen. Und wieder ein Jahr, da wollte der Freund, ach, noch was anderes haben: Schicke mir Erde aus Steiermark, muss Weib und Kind begraben. Und so ersehnte der arme Mann aus fernsten, fremden Wegen für höchste Freud, für tiefstes Leid des Heimatlandes Segen.
Ja.
Ein Freund ging nach Amerika.
Ja. Was ist Heimat?
So, das ist doch die Frage, und ja, es ist ganz anders als das ganz erste anders. Gedicht, das du mitgebracht hast. Es ist schon sehr konventionell. Es ist erfolgt einer ganz erfahrenen und ausgestapften Spur der Reimkunst, und es ist auch, ja, also fast ein bisschen folkloristisch, finde ich, in den ersten drei Strophen. Der Freund, der auswandert und sich innerhalb von 2 Jahren dreimal meldet und immer etwas Lebensbegleitendes, Wertvolles, Segnendes braucht für sein Leben in höchsten und tiefsten Emotionen. Und zum Schluss, in der vierten Strophe, kommt dann ein bisschen die Moral von der Geschichte, und die finde ich sehr bewegend. Also dadurch ist es für mich aus so einer Heimat-Folklore völlig enthoben und wird ein, also erst ein wunderbar schlichtes und dann ein sehr tiefes Gedicht.
Ja, das kann ich völlig mitgehen. Das ist also die vierte Strophe hebt es dann wirklich noch einmal so heraus und man wird so still. Vor allen Dingen, es ist, und wenn es dann zusammenklingt mit dem ersten Text, dann zeigt das, welche Bedeutung die Frage der Wurzeln der Herkunft haben kann. Und wie tief das gehen kann und dass Rosecker zeichnet das, also du sagst konventionell, es ist natürlich, es ist ein sehr ruhiger Ton und durchaus auch ich mag es gerne, ich mag das, diesen Gleichmut darin. Der Freund meldet sich, er schickt. Das, bei der dritten Strophe wird einem schon etwas unbehaglich zumute, weil zwischen Taufe und Begräbnis dann doch nur ein Jahr liegen. Das lässt schon wirklich auf einen herben Schicksalsschlag hin, also das muss ein herber Schicksalsschlag sein. Aber das dann so aufzufangen und zu sagen, für höchste Freude, für tiefstes Leid, ersehnt er sich des Heimatlandes Segen. Und zwar tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also er möchte die Erde haben, möchte das, möchte nicht irgendjemanden, der kommt oder ihn begleitet, sondern er möchte tatsächlich sozusagen irgendwas im Besitz haben, ja, was man anfassen kann, aus seiner Heimat. Das ist schon sehr bewegend, sehr bemerkenswert. Also welche Bedeutung das gewinnt.
Dadurch. Genau, dieser Mensch, der Peter Rosecker, der aus der Steiermark kommt, dort seinen Lebensabend verbringt, der ist schon rumgekommen, aber ist wirklich ein heimatverbundener Mann. Er sagt hier durch diese vier Strophen, wir brauchen Wurzeln.
Ja.
So, sonst gelingt das Leben nicht. Und gleichzeitig hören wir den ganzen Schmerz und die Herausforderung von Exil und Fremde, wo viel gelingt diesem Freund, aber in den existenziellen Situationen sehnt er sich nach den alten Wurzeln. Und wenn er die kriegt, dann hält er auch Stand in der Fremde. Und das ist in dieser ganz anderen Sprachwelt, aber doch ganz, ganz spannend, neben das Gedicht von den Chakichitar zu legen, weil es, ich vermute, wirklich um ein ganz ähnliches Gefühl von Orientierungsaufgabe und Identitätsaufgabe geht.
Genau, und während ganz genau, der Freund aus Amerika lässt sich diese Erde schicken und hat sie dann. Und der Protagonist dieses Gedichtes von Güteta dann doch sozusagen nahezu genötigt wird, den ersten Verrat zu üben und zeitlos zu schlüpfen, sich sozusagen dieser Heimaterde in einer gewissen Art und Weise zu entledigen.
Genau, was zu kappen, ne? Also um kappen, in dem Wurzelbild zu bleiben, das abzuschneiden, damit es irgendwie gehen kann. Und das heißt,
in beiden Texten
steckt das Drama.
Genau, und in beiden Texten, in beiden Texten steckt das Drama, bei Güteta etwas, also und bei Rosecker natürlich ganz explizit, ja.
Sag mal, das Bibelwort dazu, was hast du da ausgewählt?
Ja, den Hebräerbrief habe ich... ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin eigentlich, aber ich habe so ein bisschen, dass es um Heimat geht, war klar. Ich bin bei Hebräer 11, Vers 14 ein wenig fündig geworden und sie bekannten damit, dass sie auf der Suche waren nach einem Land, das sie ihre Heimat nennen konnten. Also dieser Heimatbegriff als so existenziell und wir wissen ja, was das nun mal auch für das für das Volk Israels bedeutet hat und was es heißt, ohne Heimat zu sein und herumzuziehen und zu suchen, wo man Wurzeln schlagen kann. Was es auch heißt, wenn das nicht gelingt. Ja, und beide Texte finde ich, bilden das ab. Und diese Suche, ich finde, beide Texte machen diese Suche nochmal so deutlich und auch diese existenzielle, also wie die Bedeutung. Und genau. Das macht auch das Hebräerwort, finde ich, auch nochmal.
Ja, sehr,
das streicht es einfach nochmal ein bisschen.
Und nimmt da auch, es gibt dem auch eine Ruhe, finde ich, bekennende Suchende zu sein. Ist genau, irgendwie ein guter Status. Also das gehört für uns dazu. Sehr schön. Ich lese noch einmal.
Bitte.
Ein Freund ging nach Amerika und schrieb mir vor einigen Lenzen, schicke mir Rosen aus Steiermark, ich habe eine Braut zu bekränzen. Und als vergangen war ein Jahr, da kam ein Brieflein gelaufen, schicke mir Wasser aus Steiermark, ich habe ein Kindlein zu taufen. Und wieder ein Jahr, da wollte der Freund, ach, noch was anderes haben, schicke mir Erde aus Steiermark, muss Weib und Kind begraben. Und so ersehnte der arme Mann auf fernsten fremden Wegen für höchste Freud, für tiefstes Leid des Heimatlandes Segen. Peter Rosecker.
Ach, wie schön. Eine Sendung über Heimat und die Frage nach den Wurzeln und was es bedeuten kann. Wenn man sie entweder hinter sich gelassen hat und sie sich nach schicken lassen muss oder abschütteln muss, kappen muss, um irgendwo hineinzupassen. Wunderschön. Vielen Dank.
Wenn ihr Lust habt, schreibt uns dazu. Seelenfutter@kirche-husum.de. Wir sind gespannt auf eure Reaktion zu dieser 151. Folge. Und wenn mich nicht alles täuscht, Susanne, in einer Woche sind wir wieder da.
Ich würde mich wohl so freuen, wenn du auch wieder dabei wärst. Auf jeden Fall. Macht's gut, ihr Lieben, und schreibt uns. Wir freuen uns. Bis dann.
Tschüss. Tschüss.